Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie viele Männerbücher in den letzten Jahren neu erschienen sind? Die liegen meistens im Laden so direkt an der Kasse und beweisen zweierlei. Erstens, Männer wollen nicht lange und umständlich irgendwo suchen. Und zweitens, Männer können lesen. Ich habe die meisten dieser Bücher zu Hause und mein absolutes Lieblingsbuch aus diesem Genre ist »Alles, was ein Mann wissen muss«. Viele wirklich sehr hilfreiche Kapitel. Zum Beispiel Survival-Techniken, wie man als Mann in der Wildnis, im Dschungel überlebt. Da steht zum Beispiel drin, wie man eine Flasche Bier öffnet mit nur einem kleinen Stöckchen, das man überall finden kann. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Und sowas ist wirklich wichtig. Oder ein anderes Kapitel, da werden die Top 5 der international gesuchten Terroristen aufgelistet. Und auch geografische Beschreibungen, wo man die aufspüren könnte. Und immer auch dabei, wie hoch die Belohnung ist. Auch sehr praktisch und hilfreich. Wäre doch ein cooles Männergespräch für den Freitagmittag. Was machst du am Wochenende? Ich überantworte Osama Bin Laden dem CIA und kassiere 25 Millionen Dollar. Ja, und mein absolutes Lieblingskapitel in diesem Buch heißt... Wie man eine Frau anspricht. Ich zitiere, wenn man Frauen fragt, wie sie glauben, ihrem Traumpartner zu begegnen, beschreiben sie in der Regel eine Situation, die ich als Traumprinz-Szenario bezeichne. Traumprinzen treten durch einen wundersamen Zufall und völlig überraschend mit der Frau in Kontakt, wie vom Schicksal ausgewählt. Und wie macht man das nun praktisch, mit dieser Frau in Beziehung zu treten? Wie fängt man es an? Dazu hat der Autor eine Anleitung und die lautet, eine Frau fängt man, indem man sie spiegelt. Ich zitiere einen längeren Absatz. Passt gut auf, Männer. Wissen Sie, wie man eine Lerche fängt? Der Jäger stellt mitten auf dem Feld einen Spiegel auf und wartet, bis die Lerche hinfliegt. Sie blickt selbstverliebt in den Spiegel und lässt sich ohne Gegenwehr einfangen. Letztlich interessiert sich jede Frau vor allem für sich selbst. Natürlich will eine Frau auch einen Mann kennenlernen, vor allem aber will sie sich selbst besser kennenlernen. Sie will sich sehen, sich in ein gutes Licht drücken, sie will lachen, sie will Bestätigung. Die erste Übung, wenn man lernen will, eine Frau zu spiegeln, besteht darin, das, was sie sagt, umzuformulieren und an sie zurückzugeben. Sie sagt beispielsweise, ich mag es, wenn ich ganz allein auf dem Sofa sitze und es regnet draußen. Daraufhin könnten Sie als Mann antworten, ja genau, wenn der Regen ans Fenster prasselt und ich mich ganz tief in die Decken kuschle und das Gefühl habe, es gäbe keinen schöneren Platz auf der Welt als das eigene Sofa. Also sagen Sie als Mann nichts Neues, wiederholen und umschreiben Sie einfach. Aber wichtig, so schwer es Ihnen auch fällt, machen Sie viele Worte. Soweit das Buch »Alles, was ein Mann wissen muss« zum Thema, wie man eine Frau anspricht. Was meinen Sie, hat der Autor recht? Funktioniert das so? So 50-50 würde ich sagen, ist die Reaktion von denen, die sich jetzt outen. Meine Frau sagt, ja, das funktioniert so. Ich fand das hochinteressant. Andererseits weiß ich wirklich nicht, ob man sich bei einem so wichtigen Thema wie Partnersuche einem Buch anvertrauen sollte, das einem empfiehlt, Osama Bin Laden zu fangen. An einem Punkt stimme ich mit dem Autor überein und das wird sich durch die ganze Predigt ziehen. Auch ich empfehle eine sehr nüchterne Sicht aufs Thema. Auch ich empfehle, Partnersuche nicht vom Zufall, vom Schicksal abhängig zu machen, sondern selbst in die Hand zu nehmen. Und ich sehe drei verhängnisvolle Missverständnisse beim Thema Partnerwahl. Das erste, das marktwirtschaftliche Missverständnis. Der Sozialphilosoph Erich Fromm sagt in seinem Buch »Die Kunst des Liebens«, dass Menschen sich bei der Partnersuche ähnlich verhalten wie beim Einkaufen. Er diagnostiziert, das Glück des modernen Menschen besteht darin, Schaufenster anzusehen und Waren zu prüfen. Der Mensch neigt nun dazu, sagt Fromm, Partner in einer ähnlichen Weise anzusehen. Ein Partnersuchender begutachtet die Angehörigen des anderen Geschlechts wie Waren in einem Schaufenster. Er hat eine Checkliste und prüft, ob die Qualitätskriterien, die er erwartet, erfüllt sind. Neben vielen anderen Kriterien, die Attraktivität und Charakter betreffen, ist das wichtigste Kriterium bei fast jedem die persönliche Übereinstimmung. Dieses Checken erscheint mal zunächst einleuchtend und vernünftig. Die spannende These von Erich Fromm ist aber nun, so zu denken widerspricht genau dem Wesen der Liebe, die nicht nach dem Objekt meiner Liebe fragt, nach dem anderen, sondern nach meiner eigenen Fähigkeit zur Liebe. Unser Problem, so Erich Fromm, ist nicht, einen Menschen zu finden, der zu uns passt, der unseren Kriterien, unseren Vorstellungen entspricht. Unser Problem, sagt Fromm, ist schlicht, dass wir verlernt haben zu lieben und dass wir diese Kunst neu lernen müssen. Die Suche nach einem Partner, der zu uns passt, ist sowieso zum Scheitern verurteilt, sagt die Braunschweiger Psychologieprofessorin Elisabeth Müller-Luckmann. Sie schreibt: Man braucht nur 4 bis 5 zentrale Kriterien chancenreicher Paarbildung vorzugeben, um zu sehen, dass selbst in Tools von mehreren tausend Frauen und Männern kaum je 2 Partnersuchende auch nur halbwegs zueinander passen. Ist ja auch klar, man nehme 2 Menschen, einer männlich, einer weiblich, das kommt ja erschwerend hinzu, aus verschiedenen Familien mit unterschiedlicher Erziehung, Erfahrung und Gefühlswelt. Jeder von den beiden hat ja im Laufe des bisherigen Lebens eine eigene Kultur aufgebaut. Jeder hat seine Neigungen, Abneigungen, Freunde, jeder hat seine 1000 Angewohnheiten. Jeder ist ein ganzer, unabhängiger Mensch und nicht eine Hälfte Mensch auf der Suche nach einer anderen Hälfte. Wollen diese beiden nun lebenslänglich zusammenbleiben, wird das eine spannende Sache. Denn Mann und Frau passen nicht immer zusammen wie Stecker und Steckdose, manchmal verhalten sie sich eher wie Föhn und Badewanne. Die gute Nachricht eines Erich Fromm für alle Liebenden: Macht euch keinen Kopf, ob ihr wirklich zusammenpasst, miteinander harmoniert und in möglichst vielem übereinstimmt. Wenn ihr euch vorgenommen habt, wir wollen zusammenbleiben, zusammenleben und zusammenwachsen, dann schafft ihr das auch. Auf den persönlichen Willen kommt es an. Das zweite verhängnisvolle Missverständnis beim Thema Partnerwahl, das romantische Missverständnis. In unseren Breiten ist es ja heute üblich, dass Menschen einander heiraten, die sich lieben. Das ist in der Geschichte der Menschheit eigentlich eine ziemlich neue Idee. In der vorindustriellen Zeit ging es zunächst einmal schlicht ums Überleben. Damals stellten sich ganz andere Fragen. Ich bin Bauer, aber nur der Zweitjüngste, deswegen bekomme ich nicht den Hof. Du bist Bauerstochter, hast einen Hof, was macht man da? Heiraten. Und nicht bei Bauer sucht Frau anrufen. Eine romantische, erotische Liebe war jahrhundertelang nicht notwendig für eine Partnerwahl. Das hat sich erst seit etwa 200 Jahren geändert, seit der Industrialisierung. Seitdem gibt es eine Trennung von Ehe und Arbeitswelt. Seitdem befinden sich die meisten Menschen auf der Suche nach einer romantischen Liebeserfahrung. Mit der bürgerlichen Liebesheirat ist es zum gesellschaftlichen Allgemeingut geworden, dass das Gefühl der Liebe als das Fundament der Ehe betrachtet wird. Und viele halten diese Sicht auch für christlich. Doch eine Ehe, in der die Partner schon das Gefühl füreinander als ausreichende Basis ansehen, ist äußerst störanfällig. Gefühle sind bekanntlich flatterhaft und können genauso schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Nach christlichem Verständnis ist die Liebe zwischen 2 Lebenspartnern kein Gefühl, sondern ein Bund. Ein Bund, der auf dem Willen der beiden Bundespartner beruht. Die beiden Begriffe Wille und Bund sind wirklich die entscheidenden im christlichen Verständnis der Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Ein festes Fundament bekommt eine Partnerschaft erst durch den in einen Bund gegossenen Willen der Partner. Klingt vielleicht zunächst mal ein bisschen fremd, lassen Sie mich das mit dem Bund erklären. Mit dem Wort Bund wird im Alten Testament die Beziehung Gottes zu seinem Volk, der Israeliten, beschrieben. Spätere Teile des Alten Testaments, das ganze Neue Testament und die Kirchen haben dieses Wort dann auch für die Ehe benutzt. Und dieses Verständnis der Ehe ist wirklich genial, der Ehe als Bund, weil damit sowohl die Eigenständigkeit der Partner betont wird, als auch ihre Fürsorge und Verantwortung zueinander. Selbst wenn Gottes Volk Israel sich von Gott entfernt hatte, was im Alten Testament wirklich häufig vorkam, der Bund blieb dennoch bestehen. Die Israeliten erinnerten sich dann irgendwann an diesen Bundesschluss. Und dadurch wurde immer wieder ein Neuanfang möglich. Und immer konnte eine neue, leidenschaftliche Liebe zu Gott entflammt werden. Die Erinnerung an den Bundesschluss kann auch für Ehepartner heilsam sein. Wurde ich nicht gefragt, willst du diese Frau lieben und ehren, bis der Tod euch beide scheidet? Und habe ich nicht geantwortet, ja, ich will? Und habe ich mich nicht mit meinem Willen gebunden? Da steckt ja auch das Wort Bund drin. Und deshalb will ich doch, dass es wieder gut wird mit uns beiden und wir wieder glücklich miteinander sind und auch wieder Gefühle füreinander entwickeln können. So sehr eine romantische Liebe einfach schön ist und jedem zu gönnen ist, notwendig für eine stabile Ehe ist sie nicht. Das wusste schon der alte Luther. Der heiratete nicht eine Frau, die er liebte, sondern er lernte die Frau, die er geheiratet hatte, lieben. Er heiratete nicht aus Liebe, weil er wusste, sondern weil er wusste, ich bin nicht dazu berufen, allein zu leben. Wer nun denkt, Menschen, die über Ehe und Liebe so nüchtern denken, seien leidenschaftslose, unromantische Menschen, der lese einmal seine Briefe an seine Frau voller Humor und Sehnsucht. Romantik ist ein immer wieder zu erlebendes Wunder, das gerade dann eintritt, wenn ich an meiner Partnerschaft arbeite und romantische Gefühle weder als Beweis für eine intakte Beziehung ansehe, noch als ihr Fundament, sondern als ein zweckfreies, schönes Geschenk, was immer wieder dazukommen kann. Und ich behaupte, gerade dann, wenn die Gefühle nicht unter diesem Druck stehen, entscheidend sein zu müssen, gerade dann können sie sich ganz neu und frei entfalten. Es ist, als würde man den Deckel heben und die Gefühle können endlich raus und können ein Leben entfalten wie nie zuvor, weil sie eben befreit sind von diesem Druck. Gerade dann kann Mann und Frau sich immer wieder neu verlieben in den eigenen Partner. Das dritte Missverständnis, das religiöse Missverständnis. Das größte Missverständnis von religiösen Menschen ist, dass sie Gott Dinge in Rechnung stellen, für die sie selbst verantwortlich sind. Beim Thema Partnerwahl sieht der religiöse Mensch Gott als Lenker der Dinge und sich selbst eher in einer passiven Rolle. Viele fromme Menschen warten darauf, dass Gott ihnen den Richtigen vorbeischickt. Das ist tragisch. Menschen, die nicht zur Ehelosigkeit berufen sind, seit Jahren mit jemandem zusammen sein könnten, sagen, Gott hat mir noch nicht den Richtigen geschickt. Ich denke, Gott sucht uns nicht unseren Partner fürs Leben aus und lässt ihn dann auch noch vor unsere Flinte laufen. Partnerwahl ist eine ureigene, menschliche Sache, ein weltlich Ding, wie Luther sagt. Partnerwahl ist eine Sache unseres Willens, unserer Wahl, unserer Entscheidung. An keiner anderen Stelle, sagt Martin Luther, ist der Mensch so frei, so stark und so fähig, seines eigenen Glückes oder auch Unglückes Schmied zu sein. Im Rückblick, aber erst dann, nach einer langen Zeit gelingenden gemeinsamen Lebens, kann ein Paar sagen, der Weg, den wir gewählt haben, war gesegnet. Gott hat uns einander geschenkt. Er hat unseren Willen zum Glück gesegnet. Ich möchte das bisher Gesagte in drei Sätzen zusammenfassen. Lerne die Kunst des Liebens und es ist egal, wen du heiratest. Lebe die Ehe als Bund und es ist egal, was du fühlst. Trainiere deinen Willen zum Glück und freue dich dann über 1000 Momente der Liebe und der Romantik. Auf den Willen zum Glück kommt es wirklich an. Was ein Paar zusammenhält, ist, wie es der Zürcher Paartherapeut Guy Bodenmann ausdrückt, allein die willentliche Entscheidung für die Exklusivität. Ein Mensch sagt, der und kein anderer, und zwar solange ich lebe. Es geht um den Willen, schreibt er, um Commitment. Commitment auf allen Ebenen. Und interessant finde ich, wie er das englische Wort Commitment ins Deutsche übersetzt, mit Hingabe. Christen können das Thema Liebe so nüchtern angehen, weil all unsere Sehnsucht nach Leben und nach Liebe bei Gott aufgehoben ist und wir deshalb frei sind zur Hingabe. Im Januar hatten wir hier in der Kolbe-Kapelle zu einem Vortrag Paul Zulehner und der sagte, wir alle stehen in der Gefahr, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche auf unseren Partner zu legen, statt auf Gott. Damit überfordern wir aber unseren Partner. Wenn wir alle Sehnsucht unseres Lebens auf Gott werfen, kann unsere Partnerschaft wieder freier atmen. Dann kann ich meinen Partner auch vergeben, wenn er so ganz und gar nicht traumhaft ist. Gott bietet sich an, mein Traumpartner zu sein. Wie wäre es, wenn wir nüchterner denken würden über unsere menschlichen Partnerschaften und leidenschaftlicher, romantischer über unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus? Unseren menschlichen Beziehungen und unserem Glauben würde das sehr gut tun. Vor einigen Jahren hatten wir bei uns in der Gemeinde eine Trauung, bei der die Braut eine Liebeserklärung abgab und ihrem Bräutigam vor dem Altar sagte, du bist die zweitwichtigste Person in meinem Leben. Meine Nummer eins wird immer Jesus sein. Und wichtiger als die Beziehung zu dir ist mir die Beziehung zu ihm. Und ich weiß, dass du auch so denkst. Und deshalb wird unsere Ehe gelingen. Im letzten Kapitel der Predigt noch drei praktische Tipps. Und zwar einen für die, die schon einen Traumpartner, den ersten für die, die ihn noch suchen, den Traumpartner, dann einen Tipp für die, die ihn schon gefunden haben und dann einen für die, die sich inzwischen überlegen, ob sie ihn nicht umtauschen sollten. Alle drei Gruppen möchte ich herzlich einladen, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, am besten noch heute. Der erste Tipp für die, die ihren Traumpartner noch suchen. Wenn das für Sie ein dringlicher Wunsch ist, dann überlassen Sie es nicht dem Zufall, der Romantik, dem Schicksal, sondern machen Sie heute eine schriftliche Vereinbarung mit sich selbst. Bis zum 31.12. werde ich einen Partner haben. Das hat jetzt Priorität in meinem Leben. Ich kümmere mich aktiv darum. Ich mache eine Liste. Ich überlege mir 10 Eigenschaften, die mein Traumpartner haben sollte. Und wenn ich die aufgeschrieben habe und schriftlich vor mir sehe, dann streiche ich 7. Die 3, die bleiben, suche ich aktiv. Es ist wichtig, dass ich das schriftlich mache. Dann kann ich auch später nicht sagen, aber ich wollte doch eigentlich nie einen Raucher haben. Stand das auf der Liste bei den 3 Punkten, dass es ein Raucher sein muss? Nein, dann gilt das eben nicht. Verpflichten Sie sich, wenn es mein Wille ist, nicht allein zu leben, dann gehe ich es an. Ich gehe es an, weil es mein Wille ist, mein Traum vom Glück und nicht, weil der andere traumhaft sein muss. Auf den Willen kommt es an und deshalb funktioniert das auch nicht mit einer halbherzigen Entschiedenheit. Viele Partnersuchende sind ja so halbsuchend. Ja, eigentlich wäre das ja schon ganz schön, nicht allein zu leben, aber ich habe es mir jetzt so gemütlich eingerichtet und komme doch auch klar. Und wenn ich jemanden wieder hätte, dann müsste ich so viele Kompromisse machen. Und wenn ich mir die potenziellen Kandidaten so anschaue, dann denke ich, ach, nee. Wenn Sie so denken, dann machen Sie doch ernst mit diesem Denken. Machen Sie einen Schlussstrich. Machen Sie heute Abend eine Flasche Wein auf und feiern Sie, dass Sie aufgehört haben zu suchen. Und schreiben Sie das heutige Datum aufs Etikett der Flasche. Das ist dann Ihre schriftliche Vereinbarung. Die Bibel schätzt an vielen Stellen Ehelosigkeit, Partnerlosigkeit höher ein als Ehe und Partnerschaft. Der zweite Tipp für diejenigen, die ihren Traumpartner gefunden haben und wollen, dass es traumhaft bleibt. Bei Gesprächen mit Eltern anlässlich einer Taufe bin ich immer wieder fasziniert, wenn Eltern erzählt, wie klar, wie nüchtern, wie berechnend sie waren, als sie unbedingt ein Kind haben wollten. Die überlegten sich dann genau die fruchtbare Zeit, dann organisierten sie den Beischlaf generalstabsmäßig. Beide kamen extra früher von der Arbeit und dann wurde so viel Energie wie möglich in die Nachwuchsproduktion gesteckt. Das hört sich nicht sehr romantisch an. Wenn das Kind da ist, dann sagen dieselben Leute erstaunlicherweise oft, wenn ich dann zu ihnen komme beim Gespräch über die Taufe, dann sagen sie das manchmal, wir hatten schon wochenlang keinen Sex mehr. Es kommt einfach keine romantische Stimmung mehr auf, wir haben keine Zeit mehr für uns. Aber komisch, als sie unbedingt ein Kind haben wollten, da hatten sie doch auch nicht gewartet, bis eine romantische Stimmung da war. Damals ging es doch auch planmäßig. Warum überlassen die beiden jetzt die gemeinsame Zeit dem Zufall oder den Umständen? Ich denke, das Planmäßige der willensstarken Kinderproduzenten kann ein Vorbild sein für alle Paare, die glücklich zusammenleben wollen. Wenn sie ihren Traumpartner gefunden haben und an ihrem Glück arbeiten wollen, dann planen sie gemeinsame Zeit ein. Verabreden sie sich. Alles Wichtige hat einen Termin und ihre Partnerschaft ist ihnen doch wichtig. Verabreden sie sich. Einen Abend der Woche haben wir ein Rendezvous, damit wir nicht nebeneinander herleben. Meine Frau und ich machen sonntags immer einen Wochenplan, wo wir versuchen, Zeitfenster füreinander zu planen. Unser Ziel ist, 4 Zeitfenster irgendwann in der Woche zu haben, die wir füreinander frei halten. Selten ist das mal ein Abend, das klappt meistens wegen meinem Beruf nicht. Aber mit gutem Willen klappen immer 4 Termine, die wir uns dann in unseren Terminkalender eintragen. Das mag sich auch nicht sehr romantisch anhören, aber umgekehrt ist es so, dass wir der Romantik dadurch erst eine Chance geben, dass sie im Alltag überhaupt aufblühen kann. Ohne diese Termine besteht die Gefahr, dass wir uns zwar häufig sehen, meine Frau und ich auch häufiger als andere Paare, aber das ist dann so zwischen Tür und Angel sehen, es besteht die Gefahr, dass man nebeneinander aneinander vorbeilebt. Und das passiert auch regelmäßig jedes Mal, wenn wir diesen Wochenplan vergessen. Und das kommt dummerweise, wir sind wirklich dumm, immer wieder vor. Das fällt uns dann mittwochs oder donnerstags ein. Der 3. Tipp für diejenigen, die überlegen, ihren Traumpartner umzutauschen. Verpflichten Sie sich, committen Sie sich. Auch wenn wir jetzt keine Gefühle von Liebe mehr füreinander haben, wir bleiben zusammen. Wir wollen uns die Chance lassen, dass diese Gefühle wieder in uns entstehen. Wir haben uns doch schon entschieden, damals. Wir müssen das doch nicht ständig neu verhandeln. Am besten schriftlich, mit Datum und Unterschrift, damit Ihr Bund auch einen Vertrag hat. Der schon zitierte Guy Bodenmann sagt, und dieser starke Satz soll der Schlusssatz der Predigt sein: Wer sich in einen Menschen seiner Wahl verlieben will, wird sich auch verlieben. Das gilt fürs erste Verlieben, sagt er, dann aber auch für jedes neue Verlieben in den eigenen Partner. Wer sich in einen Menschen seiner Wahl verlieben will, wird sich auch verlieben. Danke fürs Zuhören.